Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast Lost in Lore, eurem Guild Wars 2 Informations- und Spekulation, ist es noch gar nicht wirklich, aber Informationspodcast mit dem wunderbaren Franz an meiner Seite.
Hallo.
Und Mia, hallo. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ja, und wir starten heute, meine Damen und Herren. Ich bin ganz aufgeregt. Also eigentlich bin ich gar nicht aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Ich gebe es zu. Und zwar sprechen wir und starten heute mit Kanta, der Story, die im Prinzip in den folgenden 4 Wochen dahingehend dafür sorgen soll, zumindest, dass ihr euch fit genug fühlt, die Kanta-Story nachzuverfolgen. Und wir werden dann im Prinzip parallel zum Add-on-Release und zum laufenden Spiel versuchen, die laufende Story einzuarbeiten in unsere Podcasts. Es wird also ein ganz spannendes Ding für uns, weil wir im Prinzip live unsere eigenen Podcasts vorbereiten können, während wir spielen. Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Wir spielen dann und haben so nebenbei so ein Hefter auf und schreiben immer so Dinge mit.
Boah, das ist ja wirklich so anstrengend.
Das mache ich ja wirklich so. Wir müssen ja hier zu dem Boss. Ich kann noch nicht, ich muss noch mitschreiben, was der Dialog sagt.
Ich habe verstanden, ich muss die Instanz nochmal
da spielen. Neu laden, weil der Text nicht mitgeschrieben wurde. Und wir könnten die Wikipedia-Einträge machen gleich. Ah, nee, lieber nicht, das ist zu viel. Ja, und heute ist im Prinzip unsere Einführungsveranstaltung der Vorlesung Kanta. Und das heißt, wir reden heute ein bisschen über die Vorgeschichte, das erste Zeitalter und so ein bisschen auch unsere, ja, ich sage jetzt mal, kleinen Geschichten zu Kanta, vielleicht sogar, wo Referenzen sind. Denn wir müssen natürlich zu Beginn, bevor wir über Kanta sprechen, ganz kurz auch mal anmerken, außerhalb des Podcasts, dass Kanta so eine ganz besondere Anziehungskraft hat auf die Spielerschaft. Und wir sprechen so darüber, woher das überhaupt kommt, ja. Und Kanta kennt ihr vielleicht schon. Kanta gibt es natürlich als Factions-Add-on auch in Guild Wars 1 schon als, Kontinent. Ist es ein Kontinent? Zählt das als Kontinent? Schon, oder? Es ist eher eine Inselgruppe, aber gut.
Ja,
sage mal, es ist der südliche Kontinent, also von Tyria, liegt also topografisch gesehen im Süden von unserem derzeitigen Schauplatz. Und Kanta ist für mich persönlich zum Beispiel so magisch, natürlich, weil ich einfach die asiatische Kultur super cool finde und hier einfach genau das auch reingearbeitet wurde. Und Franz, jetzt frage ich dich, du hast ja GW1 Factions nie gespielt. Hast du gespielt? Doch, hast du durchgespielt, okay. Was sagst du denn? Hat das für dich auch so einen Zauber? Auch lore-mäßig?
Also bei mir ist ja der Unterschied, ich habe das bereits mit dem Wissen, was Kanta ist oder dass das existiert, gespielt. Also ich habe ja GW1 nach GW2 gespielt. Mhm. Von daher ist es wahrscheinlich nicht ganz so vergleichbar, aber wie auch bei dir finde ich diese asiatische Kultur, beziehungsweise auch in-game, wenn es jetzt irgendwie asiatische Skins gibt oder diese ganzen Gebäude und Flora und Fauna, fand ich super beeindruckend. Und selbst in GW1, was ja, also da wird man vielleicht gehatet, wenn man das sagt, aber das ist schon sehr schlecht gealtert in meinen Augen.
Das ist so hässlich.
Sieht Kanta trotzdem noch sehr beeindruckend aus und auch beim Nachspielen von GW1 habe ich mich tatsächlich am meisten auf Kanta gefreut, um das zu entdecken, die Story auch kennenzulernen. Aber tatsächlich für mich am meisten oder am besten hat mir halt einfach die ganzen Pflanzen und die ganzen Tiere gefallen, die man dort sehen konnte oder antreffen konnte.
Das Ding ist bei mir zum Beispiel auch, Kanta habe ich eigentlich auch in GW2 am ehesten erwartet als erstes, was sie bringen, ne? Das war ja auch im Prinzip so, das ist ja auch so ein Fanliebling. Und bevor wir jetzt über die Lore sprechen, müssen wir auch lore-mäßig einmal über eine Änderung sprechen, die sehr besonders ist. Und zwar kennt ihr an den Götterfels ein kantanisches Viertel eigentlich. Und das Viertel ist heute oder war früher dieses riesige Loch, wo jetzt der Kronpavillon steht. Das ist nämlich eine kleine Trivia-Geschichte. Erinnert, musste Kanta entfernen erstmal. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Franz, was war denn der Grund? Weißt du das?
Ich meine, das war damals sogar noch mit, also so wegen NCSoft und alles Mögliche gekoppelt. Also, die haben da auch ihre Finger mit im Spiel gehabt. Und ich glaube, das waren, ich weiß gerade nicht, war es China? Auf jeden Fall irgendein. Ich glaube, es war China. Auf jeden Fall waren da rassistische Anschuldigungen. Also, dass diese Leute, die in GW2 jetzt klar kannte, hat natürlich asiatische oder primär asiatische oder ist der asiatischen Kultur angelehnt und dementsprechend waren da auch eben, weiß ich nicht, asiatisch aussehende Menschen, sag ich jetzt mal, ich will jetzt auch.
Wie du gerade so schimpfen musst, diese.
Wie beschreibe ich?
So Leute eben.
geil. Und natürlich gibt es ja, wie zu allen Rassen oder zu allen Dingen, gibt es irgendwelche Stereotype, und die waren da auch vertreten oder sind auch in GW1 zum Beispiel schon vertreten gewesen. Und das hat denen nicht gepasst, und dementsprechend haben sie einfach gesagt, ey, wir wollen das nicht so, wir sehen das als Beleidigung, und bei beziehungsweise in Seasoft Arena Net macht das mal wieder weg oder gibt eine hinter die Löffel.
Genau, und das ist auch der Grund, weshalb wir natürlich auch glauben, dass Kanta so lange hat warten lassen, auf sich warten lassen, und ich denke mal, sie haben es ganz clever gelöst, die sind einfach alle in das Loch gefallen und gestorben. Alle Gebäude sind verschwunden, und es gab halt trotzdem hier und da so ein paar Hinweise, dass Kanta halt trotzdem in Verbindung steht mit Zentral-Tyria. Und das Krasse finde ich auch, das Coole auf jeden Fall, dass sie halt trotzdem das auch loremäßig gut verpackt haben, dass es halt keinen Kontakt gibt, weshalb vielleicht auch niemand sonst aus Kanta gekommen ist, weshalb es auch keine weiteren Probleme gab. Kommen wir doch einfach jetzt mal aber zur Lore. Das ist also der Grund, warum wir im Norden von Tyria nichts oder Zentral-Tyria nichts von den kantanischen Bewohnern mitbekommen. Aber es hat natürlich auch einen Grund geschichtlich. Wir werden jetzt mit euch so ein bisschen durch die Zeitalter, die Ära der verschiedenen Stammesführer und Kaiser euch führen. Und bevor wir das allerdings machen, müssen wir nochmal auf eine Sache anspielen. Und das ist der Ursprung der Menschheit. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben immer beim Götter-Podcast, war glaube ich die, war das die zweite Folge vom Podcast, Franz? Ich glaube die zweite oder erste, ne?
Ja, erste, zweite.
Genau. Da haben wir ja über den Ursprung der Menschen gesprochen, woher die kommen. Und wir hatten dieses Problem, dass ja die Menschen von den Göttern mitgebracht wurden und hier im Prinzip sowohl
die Menschheit.
Ja, die Menschheit. Die Menschheit hier entsprechend auf sowohl in Ara Fuß gefasst hat, als auch in Kanta. Und das Problem ist, wir wissen, dass im Prinzip Twainer, das erfahren wir auch in der Story noch, sprechen wir drüber, die kantanische Bevölkerung sozusagen als Zwiege der Menschheit oder als Zwiege des Lebens auch ein bisschen unterstützt hat mit ihrer Magie. Und es ist halt seltsam, weil ja im Prinzip eigentlich gesagt wird, dass die Menschen zuerst im Norden ankamen, ja, aber irgendwie Kanta schon vorher besiedelt war. Das heißt, wir haben das Problem, also das ist im Prinzip... Ja, bitte, Franz?
Ja, also es, wie schon gesagt, es ist einfach also ein bisschen so eine Grauzone oder so ein Plothole, wenn irgendwie die Menschheit mit den Göttern nach Ara oder als die Götter Ara betreten haben, haben sie ja die Menschheit mitgebracht. Aber warum gab es ja dann offensichtlich schon in Kanta Menschen, bevor die Götter gekommen sind? Also da kann ja irgendwas nicht zusammenpassen.
Ja. Genau, das war halt auch für mich so, ist für mich auch so ein Plothole in der Story, weil ich es nicht schaffe, das in Verbindung zu bringen. Ich kann halt nicht verstehen, wie das eine zum anderen passt, im Sinne von, wie kann es denn sein, dass im Prinzip, also wir haben ja immer vermutet, dass die Menschheit sozusagen als Rasse mitgebracht wurde durch die Nebel von den Göttern. Und das würde ja komplett damit brechen, wenn wir auf einmal sagen, okay, das ist aber nicht der Fall gewesen, weil scheinbar einfach die Menschheit schon da war. Vielleicht gab es auch schon, vielleicht gibt es auch verschiedene Menschenvölker, ne?
Ja.
Das ist so eine Möglichkeit. Auf jeden Fall haben wir diese Problematik eben in Kanta gerade.
Das habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht, dass es quasi zwei unterschiedliche Menschenrassen, sage ich jetzt mal, gibt. Also die in Kanta schon existierten, sind vielleicht Menschen, die nicht irgendwie fähig sind, zum Beispiel die Ley-Magie oder Ley-Energie nutzen zu können, und die Menschen, die mit den Göttern gekommen sind, Menschen, die zum Beispiel dann auch in der Lage sind, sowas wie Elementarmagier zu werden, weil sie jetzt durch die Götter Magie benutzen können.
Ja, das und genau.
So erklären.
Und das ist halt auch das Ding, was wir halt auch sozusagen die vorkaiserliche Zeit nennen. Das heißt also, offensichtlich sind die Kantaner so ein bisschen so ein Stammesvolk, was halt schon immer da unten gelebt hat auf den Inseln. Wobei auch da nicht ganz klar ist, woher die ursprünglich kommen. Das heißt, die Völker im Prinzip auf Kanta sind also, davon können wir ausgehen, da gewesen, bevor die Götter gekommen sind. Das heißt, es könnte sein, dass wir vielleicht sogar, wir kennen ja Tyria als Planet, Tyria, ja. Wie man es für den ostdeutschen Tyria, als Planet. Und es kann halt sein, dass vielleicht einfach die Menschen geflohen sind aus anderen Bereichen von dem Planeten und dann da gelandet sind. Vielleicht gab es sie irgendwo anders schon mal. Also da ist halt wirklich viel noch zu holen. Und es könnte ja sogar sein, rein theoretisch, dass wir, da wir jetzt ja auch diesen Zyklus der Drachen beenden, vielleicht sogar darüber mehr erfahren. Vielleicht, das ist ja auch das Ding, was ich immer sage, Kanta könnte halt so eine besondere Stellung einnehmen, weil es halt so ein besonderer Ort ist. So ein besonderer Ort der Macht.
Und deswegen auch End of Dragons als Name für das
Addon. Genau. Ja, das nur mal so als Hinweis für euch. Vielleicht denkt ihr da mal drüber nach. Ja, denkt mal drüber nach. Und auf jeden Fall, also wir erfahren über die, oder wir wissen über die Kanta, Geschichte nur so viel in der vorkaiserlichen Ära, dass also offensichtlich die Gebiete schon bewohnt waren und dann auch die Luxon und Kurzig, die kommen ja später nochmal vor, dann auch entsprechend irgendwie auf den Kontinent gekommen sind. Und, ja,
auch nochmal unabhängig.
Genau, also man muss sich das so vorstellen, weil wir kennen ja die Luxon und Kurzig als so diese prägnanten Völker oder Stämme, aber es gab halt schon vorher Stämme. Ja, das ist sehr, sehr weird, weil man darüber so wenig weiß, aber das nur mal als Info für euch, dass ihr so ein bisschen wisst, wie ihr es einordnen müsst, wenn es darum geht, wenn euch jemand fragt, wo ist der Ursprung, hey, hör mal den Podcast von Dürden und Franz, da wird es gesagt.
Ich habe hier so auf der Visitenkarte so einen Link. Ja.
So ein QR-Code, hey, scan den mal zur Folge. Genau, und genau, dasselbe Spiel auch, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, weil auch da die Wiege des Lebens ist auch immer die Wiege des Spawns, sie werden ja auch auf Jingjia vermutlich landen, wird auch immer wieder gesagt, dass Jingjia Island diese Inselgruppe westlich vom Hauptkontinent Kanta, sozusagen auch der Ort ist, wo die Menschen zuerst gelebt haben. Das sind alles so Sachen, die wissen wir aber nicht. Mit Sicherheit ist alles nur eine Vermutung. Und da lässt sich Renanet auf jeden Fall ein bisschen Platz für andere Optionen. Genau. Und ich würde sagen, vorkaiserliche Ära ist damit auch schon eigentlich durch.
Ja. Wir können vielleicht noch erwähnen, wir haben hier zum Beispiel auch schon die antiken Rassen abgehandelt. Und da haben wir unter anderem auch von den Vergessenen gesprochen und es wird ja auch, also es gibt Hinweise darauf, dass die Vergessenen auch in Kanta zugange waren und zudem soll es ja in Kanta ja schon von Drachen, also jetzt unabhängig von Altracht generell, jetzt mal Drachen, so wie die, so wie Kunawang einer ist, sollen ja da heimisch gewesen sein, also es soll ja von Drachen gewimmelt haben und das ist ja auch etwas, was man Drachen generell sind ja auch immer so, also mythische Wesen oder auch mit antiker Magie verbunden. Und das finde ich sehr interessant, dass das alles quasi in Kanta so seinen Ursprung hat, beziehungsweise dass es da so gebündelt ist, noch bevor die Menschen überhaupt.
Das ist ja auch immer, das ist ja auch immer so ein Punkt, was du sagst. Man sagt ja immer, man spricht von der Menschheit, die in Tyria ankam und von den Kantanern, die schon da waren. So, das ist halt so ein bisschen, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie bei die Elder Scrolls, diese Menschenartigen, die einfach Menschen sind und da gibt es aber so, sozusagen, also man spricht nicht von Menschen, sondern man spricht von denen aus Skyrim, diesen Menschen, man spricht von den mit etwas dunkleren Hautfarbe, die Menschen aus dem Gebiet, das sind aber nicht alles Menschen, die haben halt eigene Bezeichnungen und deshalb könnte man vielleicht wirklich meinen, dass diese Menschen, die gierigen, bösen Menschen, die mit den Göttern kamen, dass das halt einfach eine andere Art ist, die durch den Nebel reist, als die schon da waren und das würde halt auch sehr gut passen zum Verständnis. Also wir müssen uns vielleicht davon verabschieden, dass wir einfach Menschen haben und andere Rassen, sondern auch verschiedene Menschenrassen.
Genau.
Also natürlich
Kantana
im Spiel,
und
genau.
Und
wie auch immer. Genau, und damit gehen wir los. Und zwar müssen wir natürlich erstmal darüber sprechen, dass wir also auch hier bei den beim kantanischen Kalender, also dem nach dem, ja, wir sprechen jetzt immer ja von BE eigentlich in der Zeit von Before Exodus, also dem Moment, bevor die Götter verschwunden sind. Hier haben wir im Prinzip auch eine Bezeichnung im Englischen immer ein CC. Und zwar nach dem kantanischen Kalender, der begann also natürlich auch bei einem Jahre Null. Die haben also gezielt, aber natürlich gab es davor schon Menschen. Deshalb wichtig nochmal für euch, wir gehen jetzt die Zeitalter durch nach und nach, aber die sind natürlich schon davor da gewesen. Ja, und ich würde einfach mal anfangen, Franz, wenn es okay ist für dich.
Ja, sehr gerne.
Und zwar, dass wir also hier jede Ära benannt haben nach einem Tierchen, jedes Zeitalter. Auch nach dem Kalender, ihr kennt das ist ja so ein bisschen wie das Mondneujahr, immer bei in China, wo also auch in der echten Welt immer ein Tier ein Jahr bestimmt und in dem Fall ist es so, dass also ein Zeitalter den Namen eines Tieres bekommen hat in dem kantanischen Kalender und in dem Fall beginnt alles mit dem Zeitalter des Seidenäffchens, Franz.
Alles faktisch gesehen ist es nicht das Zeitalter des Seidenäffchens, sondern eher das Zeitalter der Marmosetten. Also die Seidenäffchen sind eine Unterkategorie der Marmosetten und die sind eine Gattungsgruppe der Krallenaffen.
Wenn wir davon reden, dass das in der realen Welt der Fall ist. Ja
also man müsste, wenn man jetzt hier penibel korrekt sein würde, entweder sagen das Zeitalter der Marmosetten oder das Zeitalter der Krallenaffen.
Was Franz sagen will, löscht euch bitte.
Ja. Wir wissen, dass es nicht das Zeitalter der Seidenäffchen ist, aber das klingt halt einfach süßer. Deswegen sagen wir das jetzt.
Ach so, alles klar. Okay, cool. Gut. Das ist eine so gute Erklärung, gefällt mir so. Und wir befinden uns hier also im Prinzip in einem Zeitalter, was uns 300 Jahre begleitet. So, das sind im Prinzip 300 Jahre, die wir jetzt schon, wenn wir das jetzt auf die anderen Zeiten beziehen, da rechnen wir also nicht von dem Jahr 0 bis Jahr 305 in dem Zeitalter des Seidenäffchens, der Marmosetten, sondern wir sprechen, wenn wir es auf BE beziehen, vom Jahr 510 bis 205 BE. Also ihr müsst ja immer bedenken, wir rechnen immer mit BE, ich würde deshalb auch bei BE bleiben, glaube ich, ist vielleicht für die meisten besser. Ja, genau. Das heißt, also wir verabschieden uns direkt vom kantanischen Zeitalter, macht's gut. Und genau, das ist hier im Prinzip auch ein wichtiges Gebiet, um im Prinzip auch die ganze Kultur zu verstehen, der kantanischen Bevölkerung, denn das Jahr 0 beginnt mit dem Verein oder der Vereinigung aller kantanischen Stämme unter einem Anführer. Und Franz, wer war das?
Zu der Zeit hieß er Kain, hieß er, glaube ich, genau. Früher.
Kain. Genau. Also er hieß im Prinzip als Standardmensch, hieß er also, als NPC. Also, als er noch ein Ding war, war er im Prinzip Kain, also mit G hinten. Und,
er war kein Anführer.
Kein Anführer, dann wurde er aber keinen Tan. Ja, das war praktisch sein echter Name dann als Kaiser. Und im Prinzip ist es so, das müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, das Zeitalter ist aufgrund des Tierchens auch immer sozusagen mit ein paar Attributen versehen. In dem Fall ist es Klugheit, Tapferkeit und Vornehmheit. Das sind drei Attribute, die sich natürlich dann hier und da vielleicht auch immer mal wieder in der Geschichte finden. Das heißt, hier sieht man immer so ein bisschen, dass die Zeitalter natürlich nachträglich benannt wurden, um da so ein gewisses System reinzubringen. Genau. Was wir vielleicht einfach sagen müssen, also der gute Kain-Anführer war kein guter Anführer. hat also eins gemacht, der hat also gewaltsam natürlich mit entsprechenden Kämpfen es geschafft, die Kurzigen Luxon zu unterjochen, ja, und hat im Prinzip hier, also das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig, alles, was wir da erfahren aus dieser Zeit, ist relativ vage, ja, es gibt so das Manifesto von Kanta, was auch in der Lore festgeschrieben ist, aber das ist alles immer so ein bisschen vage, das heißt, man geht davon aus, es war also Kain, der alle so vereint hat, und entsprechend hier natürlich sozusagen tapfer und klug gehandelt hat, um hier alle im Prinzip zu einem gemeinsamen Ziel zu bringen. Und das Ding ist jetzt folgendes, dass hier im Prinzip der Herrscher des Drachen dann auch gleichzeitig sozusagen einen Adelstitel oder einen Herrschertitel annimmt. Deshalb wurde er also aus Kain, wurde deshalb Kaining Ta. Ihr kennt Kaining City genau, vielleicht noch.
Die Hauptstadt quasi.
Genau, das ist also benannt nach dem ersten richtigen Anführer. Ich will es noch nicht Kaiser nennen, ja, aber er war schon der erste Kaiser. Ja, man hat damals erstmal nur vom Kriegsherrn gesprochen, aber er wurde dann im Prinzip durch den Titel auch zum Kaiser und damit auch praktisch der, ja, das Jahr Null, ja. Ja, und damit auch im Prinzip sozusagen auch der Beginn des Adeltums, wenn man so möchte. In Kanta, also der Beginn von diesem ganzen kaiserlichen Geschlecht, weil natürlich alle, die vom ersten Kaiser abstammen, sind natürlich auch kaiserlichen Geschlechts. Ja, genau. Und was wir auf jeden Fall haben, ist da auch schon den Beginn, in dem zum ersten Mal oder in dem begonnen wird, auch in dieser Zeit mit dem Bau vom Raisu-Palast oder Raisu-Palast, ich weiß gar nicht. Ja.
Und, den man ja auch in GW1 sieht.
Genau, den wir auch wieder sehen und der Palast ist also vielleicht noch heute da. Müssen wir dann mal schauen, ob der noch besteht. Und damit ist im Prinzip auch, sind die ersten 500 Jahre der Geschichte, wenn man so möchte, die ersten 300 Jahre der Geschichte auch schon geschrieben, hat halt ein bisschen gedauert und ist halt die Zeit der Vereinigung aller Stämme bis hin im Prinzip zu dem nächsten Step in der Geschichte. So. Ganz wichtig nochmal, Franz, du kannst ja vielleicht jetzt weitermachen. Ja. Und ich hänge mich rein. Wir sprechen also die ganze Zeit jetzt von der Ära des Seidenäffchens. Der Marmosetten. Marmosetten
ist genau. Also es ist auch quasi das erste Zeitalter, was wir jetzt in dieser Folge des Podcasts besprechen werden. Generell, also jetzt auch für weiterführende Podcast-Folgen, wir werden das schon definitiv herausstellen, wenn wir in einem anderen Zeitalter angekommen sind, was irgendeinem anderen Tier zugehörig ist. Aber dann würde ich auch weitermachen, tatsächlich.
Ja, bitte.
War es ja quasi bei 510 vor dem Exodus der Menschen, der Götter, beziehungsweise in dem kantanischen Kalender Jahr 0. Und jetzt die nächste bahnbrechende das nächste bahnbrechende Ereignis, was sich da abgespielt hat, sage ich jetzt mal, war ja 46 Jahre danach. Und zwar...
Also nach der Zusammenführung der Clans.
Und genau, der Stämme, also genau. Quasi kantanischer Kalender 46 CC, beziehungsweise 464 vor dem Exodus der Götter sind wir jetzt hier geschichtlich. Und da kommt es also zu einem, ja, wie soll man sagen, unglücklichen Vorfall.
Das klingt so, als wärst du der Verschwörer. Der Kaiser ist leider gestorben, es war ein unglücklicher Zufall. Ärgerlich.
Also wirklich ein ganz, ganz trauriger Tag für das ganze Imperium, dass sich der Kainental da unter seine Fittiche genommen hat. Und zwar ist er da verstorben, was generell ja nicht so ungewöhnlich ist, dass Menschen sterben, zumal er ja, glaube ich, da auch in seinen 70ern waren. Ja. Als er verstorben ist, also schon ein gutes Alter. Allerdings war er laut Aussagen anderer noch sehr, sehr munter und hatte perfekte Konditionen, oder seine Gesundheit hat jetzt noch nicht den Anschein gemacht, dass er plötzlich verstirbt. Deswegen war der Tod von ihm schon eher was Besonderes, vor allem die Todesursache, denn klar, wir wissen ja schon von früher, auch wie du gesagt hast, das ist ein Kriegsherr, auch taktisch sehr, sehr versiert und ist dementsprechend natürlich auch mit seinem Kriegspferd oft mal auf die Jagd gegangen oder hat irgendwelche Reisen unternommen. So auch an dem Tag, an der dunklen Stunde. Und zwar ist der Kaiser quasi von seinem Pferd gefallen, also das Pferd hat ihn runtergestoßen und er ist drauf dessen an seinen Verletzungen erliegen und verstorben. Also das Pferd, was nicht den Anschein hatte, dass es irgendwie bösartig ist oder es mit Absicht gemacht hat, und zumal es ja sein eigenes Kriegspferd ist, und dementsprechend hatten die ja zwei auch ein Stück weit eine besondere Bindung, hat ihn dann eben runtergeworfen und er ist darauf dessen verstorben, was vielleicht jetzt mal eine kleine Side-Note, vielleicht auch der Grund ist, warum es keine Pferde in GW2 gibt oder in GW1 oder generell. Also vielleicht sind Pferde ja die neuen Gegner nach den Altrach, man weiß es nicht.
Das war halt auch, ich erinnere mich doch, wir haben es erst mal drüber gesprochen, das war der erste Gedanke von uns, dieses, warum ist keine Pferde? Hey, warte mal, der Kaiser ist drauf gestorben, das kann der Grund sein.
So, genau, und also, das ist natürlich erstmal eine sehr skurrile Todesursache und dementsprechend sind da natürlich auch sehr, sehr viele Gerüchte oder Spekulationen aufgekommen. Und wie kam es eigentlich dazu? Sind vielleicht irgendwelche Jagdgenossen dran schuld, dass sie das Pferd erschreckt haben und der Kaiser darauf dessen gestürzt ist? Oder also war es quasi ein Mord? Oder war es wirklich nur Zufall, ein Unglück? Das sind halt Sachen, die man nicht wirklich klären kann. Man weiß, dass das Pferd eine Wunde am Rumpf hatte. Also vielleicht... waren ja wirklich die Leute, die damals mit ihm unterwegs waren, wurden vielleicht angeheuert oder haben irgendwie im Versteckten einen Plot gegen den Kaiser gehegt. Nichtsdestotrotz endet quasi das Jahr damit, dass der Kaiser verstirbt und sein Sohn, also das geht dann auch weiter ins nächste Jahr, beziehungsweise die nächsten zwei Jahre, dass sein Sohn direkt, also wie ist sein Sohn nochmal? Yang Shuo heißt
er, glaube ich. Yang Shuo.
Der direkte quasi der nächste Kaiser wird oder Kriegsherr. Mhm. Was man da anmerken muss, ist ja, das kennt man ja auch heute noch, dass also der Kaiser bzw. der Sohn des Kaisers, kein Tar, hatte ja auch noch zwei ältere Schwestern, aber von denen hat man irgendwie gar nichts mitbekommen, oder die haben jetzt auch nicht zum Beispiel den Thron bzw. den Kaisertitel zugesprochen bekommen, sondern sie wurden, nachdem der Sohn der neue Kaiser wurde, quasi komplett verbannt und man hat nie wieder von denen gehört, also auch aus dem Adelshaus rausgeschmissen, was ja auch schon wieder zeigt, dass quasi der Mann oder die Männer in der Familie ein Stück weit mehr Macht oder ja, sowas eben zugesprochen wird.
Generell, und die Frau nichts.
Genau, das generell auch schon mal als Hinweis, das hatten wir auch schon mal gesagt, oder das hatten wir zumindest schon mal besprochen, vielleicht auch gar nicht im Podcast. Das sieht man halt auch schon im jetzt auch in der neuen Story, dass halt sozusagen dieser Umbruch von Gesellschaft auch bedeutet, dass hier im Prinzip auch irgendwo die Frauen auf einmal auch in die Macht kommen können, scheinbar eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, es bricht hier sozusagen mit diesen alten Geflogenheiten. Das nochmal als Hinweis vor allem für euch, um zu verstehen, dass halt wirklich die Frauen da erstmal überhaupt keine Rolle gespielt haben, leider in dieser, ich sage jetzt mal Staatshierarchie, wenn man so möchte.
Genau. Und dementsprechend wurde natürlich auch jetzt nicht irgendwie dafür gesorgt, dass da irgendwelche Aufschriebe vorhanden sind. Also man weiß wirklich gar nichts mehr über die zwei älteren Schwestern von also des ersten Kaisers beziehungsweise Yang Shou dann, da er ja dann der neue Kaiser wurde und dafür gesorgt hat, dass sie verschwinden sollen. Und dann würden wir auch tatsächlich schon in dem kantanischen Kalender in dem Jahr 48 sein, beziehungsweise in dem 462 vor dem Exodus der Götter.
Genau, das. Also, ja, nee, das Ding ist nämlich, dass man im Prinzip, also ich würde hier auch eine Brücke schlagen, rein lore-mäßig kann man vielleicht eins machen. Man kann halt darüber sprechen, dass die Vermutung, es ist ja so ein typisches Phänomen, es ist ja, wie man es bei ganz, ganz vielen Serien noch hat und Filmen, Game of Thrones, der Jagdausflug etc. Meistens sind ja die Jagdausflüge im Prinzip die Chance, diesen Herrscher so sozusagen mit was zu verknüpfen, mit irgendeinem, mit einer Kreatur, einem Unfall und damit den Tod als Unfall aussehen zu lassen, damit halt niemand sich aufregt. Und wir können davon ausgehen, auch wegen den Reaktionen, der Luxon und Kurzig, dass dieser Unfall vielleicht auch hier entsprechend mit Absicht von denen in die Wege geleitet wurde, weil natürlich eins geschieht im Prinzip. Zwei Jahre nach dem Tod, auch ja, wenn Yang Shou oder wie man ihn nennen möchte, hier entsprechend dagegen vorgegangen ist, hat es im Prinzip dazu geführt, dass also die Luxon als erste der beiden Fraktionen es geschafft haben, sich abzuspalten vom Kaiserreich, beziehungsweise abzuspalten im Sinne von die Kurzig haben es komplett geschafft, sich zu lösen. Die Luxon wiederum waren ein bisschen, ich sage jetzt mal, die wurden sozusagen als Vasallenstaat gehalten. Das heißt, eine Abspaltung war natürlich für Luxon und Kurzig als zwei großen Stämme. Das sind ja wirklich diese zwei, ich sage jetzt mal, treibenden Kräfte auf dem Kontinent. Ist natürlich für die eine Unabhängigkeit super wichtig gewesen. Sie wurden aber im Prinzip gehalten als Vasallenstaat, weil sie jetzt einfach nicht stark genug waren, gegen die vorzugehen. Das ist vor allem jetzt hier, vielleicht mal geografisch gesprochen, das Problem gewesen, weil die Luxon nun mal auf einem sehr offenen Feld leben. Ja, die Luxon haben also im Prinzip ganz anders als die Kurzig einen Lebensraum gehabt, in dem es halt sehr schwer ist, sich zu verteidigen und praktisch sich gegen diese Kaiserarmee zu behaupten, weil die kaiserliche Armee natürlich hier eine sehr, sehr große Kraft war. Deshalb war es im Prinzip so, dass die Luxon also zwei Jahre nach dem Tod des Kaisers Kaineng hier also zum Vasallenstaat wurden. Das heißt, sie waren sozusagen so semi-unabhängig, ja. Und die Abspaltung wurde nicht ganz vollzogen. Und das ist ganz witzig, weil im Prinzip die Luxon und Kurzig sich ja schon immer gehasst haben. Aber hier im Prinzip dieser Hass noch stärker wurde, weil sie also gesehen haben, dass sie zum Vasallenstaat werden und die Kurzig selbst aber nicht platt gemacht werden. Weil nun mal, das ist so ein ganz, ganz typisches Phänomen für die Kurzig. Die Kurzig sind so ein bisschen, für mich auch persönlich natürlich, immer, das war immer der bessere Stamm, ganz, ganz logisch. und der Kaiser hat es halt, also der Sohn des Kaisers hat es halt nicht geschafft, die Kurzig in dem Echo-Wald in irgendeiner Art und Weise in die Enge zu treiben und sie daraus zu vertreiben, weil sie einfach so verwachsen waren mit dem Wald. Verwachsen mit dem Wald, Leute. Geil, oder? Komm schon. 7 von 10, war gut, okay.
So gut war es jetzt
nicht. Okay, es war okay. Auf jeden Fall sind sie halt so verwachsen, wie es halt schwer war. Aber auch hier können wir gleich den Sprung machen. Das ist halt ein generelles Phänomen, was sich durchzieht. Diese Rivalität zwischen Luxon und Kurzig sind halt gekennzeichnet auch schon GW1 durch ein ständiges sich bekämpfen. Das heißt, im Prinzip war das so, man läuft zu dritt als Luxon durch den Wald, sieht drei Kurzig, man wird getötet. Man läuft zu dritt als Kurzig an die Küste, sieht drei Luxon, wird getötet. Ja, immer, es geht also immer
hin und her. Bam, bam, bam. PvP und
ja,
BVP.
Ja, es ist genau dasselbe. Das heißt, also im Prinzip ist es wirklich so, stellt euch Welt gegen Welt vor mit zwei Fraktionen, die ganze Zeit aufeinander zurennen und dann läuft mal einer weg, der wird getötet.
Wollen Dailies machen.
Ja. Genau. Und die Kurzig wiederum haben halt also lange sich behaupten können. Und wiederum drei Jahre später, also im Prinzip 51 im Kalender in dem Fall, haben wir es also, beziehungsweise wenn wir jetzt wieder auf den BE-Kalender kommen, wir müssen uns da, glaube ich, einigen auf einen Wert, sonst wird es ein bisschen zu kompliziert.
Oder wir sagen immer beides
gleichzeitig. Ja, okay. Also auf jeden Fall hier, also dann 459 beziehungsweise 51 CC, 459 BE, sind wir dann im Prinzip bei dem Punkt, dass auch die Kurzig im Prinzip sich geschlagen geben. Ja, beziehungsweise genau, nicht geschlagen geben, es ist eher so ein Überzeugen. Das heißt, während die Luxon im Prinzip unterjocht wurden, war weiterhin, deshalb sind die Luxon auch ganz klar schwächer als die Kurzig, muss man einfach so sagen. Das heißt, die Sympathiepunkte halt liegen nun mal auf der Seite der Kurzig. Für jeden, der das hier hört, hört nicht auf Franz, es sind die Kurzig. Und die Kurzig sind also dann genauso wie die Luxon zu einem Vasallenstaat geworden. Und aber ein bisschen eigen, weil, und das ist das Besondere bei den Kurzig, über die beiden Völker werden wir noch sprechen, die Kurzig sind trotzdem immer so ein bisschen für sich geblieben.
Was ja, natürlich auch ein Stück weit isolierter.
Ja, weil sie auch, was sie auch mystisch macht und besonders und toll. Ja, und mit diesem, ja, mit dieser Vereinigung beziehungsweise diesem Aufsplitten, aber dann auch wieder diesem sich einverleiben, dass der zwei ja, Stämme, endet im Prinzip auch schon diese Ära, die erste des Zeitalters. Das Spannende ist hier halt wirklich, dass im Prinzip Kanta für mich persönlich so ein ganz typisches, ich sage jetzt mal, um die Macht ringen ist, ein permanentes um die Macht ringen. Ja. Von diesem, wir wollen alle vereinen, weil es ist ja cool unter einer Flagge und dann dieses, aber jeder will so sein, so die Stammeskultur behaupten. Und das ist auch so ein Ding, wo ich halt eben glaube, in der Story, dass das auch ein bisschen dann zu tragen kommt. Das ist dieses, wir wollen halt aber nicht, dass alles globalisiert wird, sondern wir wollen halt lokal unsere Kultur behalten. Die geht ja verloren, wenn das Kaiserreich uns einverleibt. Und genau, und das ist halt eine treibende Kraft in der gesamten Story von Kanta immer wieder, dass halt diese verschiedenen Stämme gegeneinander kämpfen und keiner will wirklich sich im Prinzip geschlagen geben. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, rein theoretisch ist natürlich der Plan, sie zu vereinen, immer ganz geil, aber alleine schon durch diesen anfänglichen gewaltsamen Versuch und auch diesen Erfolg, gewaltsam alle Stämme zu vereinen durch Kai Neng, war im Prinzip schon von da an dieser ganze Bezug zum Kaiserreich und diese zwei Stämme, die Hauptstämme, sind einfach, das ist zum Scheitern verurteilt gewesen.
Genau. Ja, es ist halt einfach nicht durch friedliches Reden entstanden oder durch irgendwelche Verträge oder Landabtretungen oder was weiß ich nicht, sondern, wie du schon gesagt hast, durch Gewalt. Also wie der Vater, so auch der Sohn. Der Sohn hat ja auch schon, bevor die Lachsen sich jetzt irgendwie als Vasallenstaat, bevor die zum Vasallenstaat wurden, hat er ja schon unzählige von denen getötet. Und die hatten ja quasi dann auch keine andere Wahl mehr. Genauso wie die Kursig, die wurden ja auch ganz, ganz oft einfach umgebracht, sobald sie irgendwie ihr Wald verlassen haben. Und also ich finde es interessant, dass es quasi diese drei Mächte gibt, also die Lachsen-Kursig und dann eben dieses Imperium. Und dass sie irgendwie nicht miteinander können, aber auch nicht ohne einander. Also jeder, also sie brauchen, also wenn man so sieht, das Imperium ist quasi die Mitte und die versucht immer die anderen beiden, also Lachs und Kursig, zu sich zu ziehen, damit sie davon profitiert. Also die wollten sich ja beide Stämme, wollten sich ja von dem Kaiser abspalten und das hat er einfach nicht zugelassen. Ist halt die Frage, hat er schon so weit vorausgedacht, dass sich die beiden Stämme dann vielleicht untereinander besser verstehen würden und die beiden zusammen könnten den Kaiser dann stürzen oder die beiden Stämme könnten sich dann individuell weiterentwickeln und der Kaiser oder die ganzen Leute, die unter dem Kaiser sind, würden dann zurückfallen. Also er hat schon irgendwas in den zwei Stämmen gesehen, was er unbedingt haben wollte oder was er nicht verlieren wollte.
Ja. Genau, und ja, mit dem Vasallenstatus erlangen der beiden Stämme ändert dann auch schon unsere erste Ära. Und genau. Das Spannende ist hier zum Beispiel auch wieder, das muss man vielleicht mal gleich dazu sagen, dass wir auch hier wirklich in der Geschichte nur erfahren, wenn halt was Wichtiges war. Ja, das heißt, es gibt sehr große Löcher auf jeden Fall in der ganzen Geschichte. Und ich liebe übrigens deine Einwürfe, das ist richtig, sehr gut.
Ja. Weitermachen,
genau. Ja, warte. Also, so, und jetzt kommt nämlich das Spannende, weil in der nächsten Folge, also jetzt ist im Prinzip genau dieser Bruch, wir haben ja vorher schon gesprochen, jetzt ist der Bruch, ab der Stelle kommen jetzt im Prinzip die Menschen eigentlich erstmal in Tyria an. Das heißt, also wir sprechen jetzt von dem Ankommen im nächsten, das sind jetzt also wieder, das kann man schon mal vorher sagen, es sind praktisch so 250 Jahre später, die vergehen jetzt, bis im Prinzip die ersten Menschen im Norden ankommen, in Tyria. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, dass also 250 Jahre lang dieses ständige sich angehen und die sind halt nur Vasallenstaaten, Länder oder Vasallen, ich sage jetzt mal Vasallenstämme. Das hat jetzt die ganze Zeit vonstatten ging das jetzt und das Wichtigste ist für euch, dass ihr halt auch erfahrt, dass diese ganzen, also man denkt vielleicht, dass diese Kaiser alle so wichtig sind, aber wir machen halt einen riesigen Sprung im Sinne von, dass halt die ganze Zeit praktisch jetzt der Kaineng eine Rolle gespielt hat am Anfang, dann kommt sein Sohn und dann kommt erstmal ganz lange nichts. Punkt. Ja, und
dann kommen die Menschen in
genau. Ara. Genau, und dann kommen die Menschen in Ara an, etc. Und das kommt dann in der nächsten Folge. Und da wird es dann halt wirklich so auch ganz schnell ein bisschen weird mit den Göttern und der Magie. Und da muss man halt immer die Frage stellen, warum die Götter, Kanta, wieso? Und da kommen wir, glaube ich, auch, wie gesagt, mit On kommen wir, glaube ich, der Lösung näher, dass wir uns sagen, warum ist denn eigentlich Kanta so wichtig? Ne, das...
Ja. Ja. Also... Ich glaube ja immer noch, das hat irgendwas mit den zwei Stämmen zu tun. Also es muss ja irgendwas mit den zwei Stämmen zu tun haben, weil alles, was in Kanta passiert ist, hat mehr oder weniger beide Stämme oder hat beide involviert oder war oder die Stämme waren Grund für irgendwelche Aufschreie oder irgendwelche Niedermetzlung von Kaiser.
Das ist ja auch, das auch nochmal ganz kurz, ich kriege schon mal kurz rein, das wird ja auch dann, ja. Wenn wir mal die Stämme besprechen, wichtig, dass sie halt auch so eigene Gottheiten haben. Ist halt auch ganz weird, weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass außerhalb der Menschengötter gar keine anderen Götterwesen existieren, wirklich physisch noch. Und es kann ja vielleicht sein, dass da auch hier und da, vielleicht haben ja auch die Menschengötter da irgendwas, ich sage jetzt mal, verschwinden lassen. so nach dem Motto, die anderen Götter sind auf dem Jagdunfall. Sind die leider voll von dem magischen Pferd gefallen? Das ist ärgerlich. Ja, und da müssen wir halt gucken. Auf jeden Fall wird es spannend und ich sag's euch gleich. Das ist auch so eine Sache, vielleicht ist euch gar nicht aufgefallen. Ihr dürft uns sehr gerne auch eine kleine Rückmeldung geben. Man kann jetzt übrigens auf Spotify kann man Podcast bewerten, Franz.
Echt?
Man kann jetzt Podcast bewerten. Und ihr dürft uns sehr, sehr gerne auch, wenn ihr mal möchtet, uns einfach mal auch eine Rückmeldung geben, wie ihr denn unseren Podcast so findet. Das heißt...
Außer es ist negativ.
Also generell nur positiv. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns schon geht, aber ich hoffe mal. Weil es ist ja natürlich ganz gut, wenn ihr uns immer mal ein bisschen was zukommen lasst. Ansonsten, wenn es nicht geht und ihr sagt, ja, ist uns eigentlich auch scheißegal, macht einfach weiter.
Einwände, was man vielleicht noch thematisieren will oder soll oder was noch nicht so ganz klar geworden ist.
Gerade jetzt, wenn wir uns dann halt wirklich auf Kanta stürzen, kann sein, dass wir vielleicht irgendwas aus dem Blick verlieren. Da seid ihr auch gerne eingeladen, uns da ein bisschen zur Seite zu stehen. Franz, ja. Erstes Zeitalter der Kantana. Was sagst du? Fazit?
Sehr, sehr blutig. Sehr viel Krieg, sehr viel Hass. Ein schlechtes Fundament, auf dem die da gebaut haben, sage ich jetzt mal.
Ja, wie im echten Leben, sage ich dazu. Ja, genau.
Ich wollte es nicht so sagen, aber es ist genauso, ja.
Das Abbild einfach der Realität. So kennen wir es. Ja, und dann würde ich einfach sagen, mit diesem Schlusswort, ein Abbild der Realität, und das ist alles scheiße, beenden wir diesen ersten kleinen Lore-Podcast zu Kanta und ich bedanke mich bei dir, Franz.
Ich bedanke mich ebenfalls bei dir.
Und dann freue ich mich, wenn wir unser nächstes Skript vorbereiten für nächste Woche, wenn es wieder heißt
Wir verlieren uns in Geschichte.